Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, euch zu sehen, in eure Gesichter zu schauen. Ich freue mich, euch besonders zu begrüßen. Es sind ja Geschwister aus meiner alten Gemeinde, also unserer alten Gemeinde, der ich Pastor war, heute zu Besuch, um mich zu besuchen und zu besuchen, zu stärken. Ich danke euch vom Herzen dafür, dass ihr gekommen seid. Natürlich auch alle anderen möchte ich auch ganz herzliche Grüße und danke für euren Besuch und einfach die Treue. Ich mag diesen Vers, den der Peter gelesen hat. Aus der Apostelgeschichte, aus dem Philippus, dem Kämmerer, das Evangelium entfaltet. Vor allem von der Stelle heißt es, und er liest ja Jesaja 53, 7 und 8, diese zwei Verse, und dann heißt es, und von dieser Stelle anfangen erklärte ihm. Das heißt, er begann von da und dann ging er durch die Schrift. Und auf der ganzen Reise erklärt er quer durch die Bibel das, was Jesus betraf. Und das ist in gewisser Weise auch meine Strategie und mein Vorgehen in der Auslegung der Schrift. Wir sind mittlerweile schon seit einigen Sonntag immer wieder mit durch Unterbrechung in Markus Kapitel 1, Vers 15. So von dieser Stelle sind wir und suchen die Schrift zu verstehen, suchen das Evangelium zu verstehen. Markus Kapitel 1, Vers 15 spricht der Jesus, das Reich Gottes ist nah vor der Tür und dann sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und was dieser Glaube an das Evangelium ist, was diesen Glauben ausmacht, damit beschäftigen wir uns seit einigen Sonntagen. Und auch wenn wir so gewisse Unterbrechungen hatten, wir hatten Ostern, wir hatten die Taufe, trotzdem waren wir eigentlich in dem Thema mittendrin, nämlich was ist der Glaube? Und mit dem Sterben Jesu, mit seiner Auferstehung, haben wir uns mit dem Inhalt des Glaubens selbst auseinandergesetzt. Wir haben uns über die Quelle des Glaubens Gedanken gemacht, dass Gott selbst die Quelle des Glaubens ist. All diese Themen, die wir behandeln, werden später oder sind im Markus-Evangelium, werden sie uns im Markus-Evangelium uns begegnen. Sodass, wenn wir sozusagen die Sinne jetzt von vornherein schärfen mit der Definierung des Glaubens, werden all diese Dinge in dem Evangelium, in dem Evangelium, das uns schon so vertraut ist, über so viele Jahre gelesen haben, werden sie wieder neu entdecken, neu sehen und ich hoffe auch neu den Glauben stärken, wecken und Hoffnung geben. Also Gott ist die Quelle des Glaubens und in diesem Sinne finden wir Kapitel 9 von dem Vater vom Jungen, der besessen war, der fallsüchtig war, wo er sagt, ich glaube, hilf meinem Glauben. Da sieht man, ich würde gern glauben, aber Gott, Jesus, du musst mir den Glauben geben. Gott ist die Quelle des Glaubens, er muss ihn geben. So haben wir uns damit auseinandergesetzt. Auch haben wir uns angeschaut, was das Wesen des Glaubens ist. Und das ist ein Überführtsein, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Hoffen von Dingen, die man noch nicht greifen kann, aber die Realität sind, geistliche Realität sind. Bei Gott war und an diese Dinge zu glauben, an diesen Denken festzuhalten, obwohl man es vielleicht sogar noch nicht erfährt, obwohl man es vielleicht noch nicht sieht, das macht unseren Glauben. Das ist der Glaube an das Evangelium. Die beste Zusammenfassung dieses Glaubens, also so kompakt wie es nur geht, möchte ich euch kurz vorlesen. Und zwar, also wenn ich die beste sage, dann werde ich nächsten Sonntag wahrscheinlich noch eine bessere Bibelstelle finden. Aber in dem Augenblick ist das für mich wunderbar. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ich glaube, das ist Kapitel 1. Ich schaue schnell. Unten links. 1. Petrus, Kapitel 1, genau, Vers 8. Schreibt Petrus. Denn ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Das ist wohl die beste Definition vom Wesen des Glaubens, was Glaube ausmacht. Ihr liebt den ihr nicht kennengelernt habt, in dieser Weise, wie die Jünger kennengelernt haben, in dieser Weise, wie die Menschen kennengelernt haben, als Jesus leibhaftig auf der Erde war. So habt ihr ihn nicht erlebt, so habt ihr ihn nicht kennengelernt und trotzdem liebt ihr. Liebt ihr Jesus? Ja? Wirklich? Das klang nicht so. Habt ihr ihn gesehen? Nein. Aber wir lieben ihn. Wir glauben an ihn. Obwohl wir nicht gesehen haben. Das ist ein wunderbarer Ausdruck und das ist, was Petrus damit sagt. Und dann sagt er, ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Das heißt, ihr habt ihn damals nicht gesehen und glaubt und liebt ihn und ihr habt jetzt ihn auch noch nicht gesehen und glaubt und liebt ihn. Das ist die Definition von Glauben. Etwas, ein Überführtsein der Wahrheit, der Herrlichkeit Jesu Christi, ihn im Herzen haben und obwohl man ihn nicht sieht. Diesen Glauben wiederum finden wir im Markus-Evangelium immer und immer wieder. Ein gutes Beispiel, wir werden darauf eingehen, so Gott will, in den nächsten, wenn wir fortlaufen im Markus-Evangelium voranschreiten, wenn als der Vater von einer kleinen Tochter, der Jairus hieß, als diese Tochter krank ist und Jesus holt, ihm zu holen. Und dann stirbt dieses Mädchen, weil eine Frau die ganze Jesus und alle auffällt und dann stirbt dieses Mädchen. Und wisst ihr, was Jesus von ihm fordert? Schlagt mal mit Markus auf. Markus Evangelium, Kapitel 5. Markus Evangelium, Kapitel 5. Ab Vers 35, während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist, was ihn fordert. Und jetzt, liebe Freunde, in einer Situation, der kriegt gerade die Nachricht, deine Tochter ist tot. Und jetzt fordert er von ihm Glaube. Was ist das für ein Glaube? Ein Glaube an etwas oder an eine Sache, ein Glauben an eine Person. Man sieht es nicht, man erfährt es gerade nicht, aber jetzt muss er glauben. Und jetzt, was muss er glauben? Was kannte er, der Synagogenvorsteher? Was wusste Jairus, was Glaube ist? Was musste er glauben? Welcher Glaube hat ihm oder konnte ihm jetzt Hoffnung geben? Welcher Glaube konnte ihm die Ausrichtung geben? Es ist der gleiche Glaube, den der Abraham auch hatte. Und was glaubte Abraham? Das haben wir ja gelernt. Dass Jesus Tote lebendig macht. Er glaubte an die Auferstehung. Er glaubte an den, der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel. Er glaubte an den, der die Macht hat, über den Tod und über den Teufel. Das ist, was Jesus von dem Jairus fordert. Glaube. Glaube an die Auferstehung. Und dann nimmt er ihn. Und darf er die Auferstehung erleben? Zumindest die leibliche. Er darf Dinge schauen, die ganze neugierige Menge übrigens nicht schauen dürften. Nur er, seine Frau und die drei Jünger mit ihm. Dieser Glaube auf etwas, was man nicht sieht, an Überführtsein von Dingen, die Gott verheißen hat, offenbart hat, das ist das Wesen des Glaubens. Und das haben wir uns auch eben angeschaut. Und dann sind wir gekommen jetzt zum Inhalt des Glaubens. Es kommt noch Frucht, Vorbilder, Abfall und der Vollende des Glaubens. Wir beschäftigen uns noch eine Weile mit dem Inhalt des Glaubens. Dieser Inhalt des Glaubens, den habe ich versucht gerade nochmal zu definieren. Es ist der Glaube an den Tod und an die Auferstehung Jesu Christi. Und dass nämlich der Tod und die Auferstehung Jesu Christi die Lösung all unserer Probleme sind. Welche drei Grundprobleme haben wir? Wie gesagt, wir haben mehr als drei Probleme. Aber die drei Grundprobleme des Menschen ist die Macht der Sünde. Es ist die Herrschaft des Gesetzes und es ist die Schwachheit unseres Fleisches. Und die Lösung für diese Probleme, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. In Jesus Christus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung, hat er unser Problem oder unsere Probleme, diese drei Grundprobleme, aus denen alles andere resultiert, hat er gelöst. Somit ist der Tod und die Auferstehung die Lösung all unserer Probleme. Ich weiß es nicht, wie das für euch klingt, aber der Tod wird oft nicht als die Lösung des Probleme gesehen. Es sei denn von Schwierigkeiten, von unmöglichen Dingen. Und wenn Menschen sich das Leben nehmen, dann okay, wenn ich sterbe, dann war es das. Dann entledige ich mich all meiner Probleme. Die Schrift sagt aber, dass der Tod in Jesu Christi und dass wir mitgestorben sind, die Lösung all unserer Probleme sind. Sein Tod ist die Lösung unserer Probleme. Was das bedeutet, dass das erste Problem geklärt ist, dass wir der Macht der Sünde gestorben sind. So, das war die Predigt bei der Taufe. Heute möchte ich mit euch darüber nachdenken und ein bisschen mehr vertiefen, was es bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist und uns von der Macht oder von der Herrschaft des Gesetzes befreit hat. So, dieses Problem möchte ich mit euch heute anschauen, wie die gute Nachricht oder was ist die gute Nachricht im Evangelium? Jesus hat uns von der Herrschaft des Gesetzes befreit. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Das möchte ich heute mit euch etwas anschauen. Das ist ein Paradox. Tod ist, dass der Tod unsere Lösung ist, dass der Tod die Lösung unserer Probleme ist. Ein Paradox ist das, wenn man etwas sagt, erlebt, erfährt und auf den ersten Blick es genau das Gegenteil ist, was es eigentlich sein sollte. Ein Paradox ist, wenn die momentane Erfahrung und die Erklärung später anscheinend in Widerspruch zueinander stehen, aber doch geklärt und aufgelöst werden können. Neues Beispiel. Ein Paradox ist, wenn Paulus sagt, denn nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein, denkt, ja, wer lebt jetzt, ich oder Christus? Entweder oder. Oder ein Paradox, oder zum Beispiel ein scheinbarer Paradox ist, wenn man sagt, in den Schwachen ist er stark. Ja, entweder schwach oder stark, aber beides scheint nicht zu funktionieren. Und das klingt wie ein Paradox, aber bei Gott werden diese Dinge geklärt. Wenn man sich näher damit beschäftigt, dann versteht man, was damit gemeint sind. Dass in unserer Schwachheit erst die Stärke Gottes in uns wirken kann und zur Vollendung kommen kann. Und dann wird das geklärt, wie in den Schwachen er stark ist. So ist die Lösung und der Tod als die Lösung all unserer Probleme. Scheint ein Paradox zu sein, aber das ist eine gute Nachricht, das ist das Evangelium. Ich möchte euch heute das von dem Römer Kapitel 7 entfalten. Das ist unser Text heute. Römer Kapitel 7. Wie Jesus Christus uns durch den Tod von der Herrschaft des Gesetzes befreit hat. Und Freunde, es ist so grundlegend, es ist so wichtig, dass wir ein klares Verständnis über diese Wahrheit haben, über diesen Aspekt des Evangeliums. Kapitel 7, ich möchte es am Stück lesen. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirken die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht mehr in dem Alten des Buchstabens. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir zum Tod mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Ich habe jetzt bewusst diesen Text am Stück gelesen. Ich weiß nicht, wie oft ihr das Wort Gesetz gehört habt. Ganz schön oft, oder? Gesetz, 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 Gesetz. Das heißt, dieser Text handelt ums Gesetz. Das Evangelium ist, Jesus befreit uns hat uns befreit, durch den Tod Jesu befreit er uns von der Macht der Sünde und in diesem Abschnitt ist von der Macht des Gesetzes. Später in Kapitel 8 auch von der Schwachheit des Fleisches. Um das hier zu verstehen, um den Gedankengang aufzunehmen und diese herrliche Botschaft wirklich zu verstehen, möchte ich euch kurz hineinnehmen in den Römerbrief wieder. Wir fangen an, Kapitel 1, nehmen ein, zwei Verse mit, damit wir bei Kapitel 7 ankommen und somit diesen Text gut verstehen können. Paulus beginnt und entfaltet das Evangelium. Er sagt, das ist das Evangelium Gottes. Es ist etwas, was Gott vor Grundlegung der Welt geplant und gewollt hat. Das ist Kapitel 1, Vers 1 und 2. Es ist das Evangelium Gottes. Und von diesem Evangelium, sagt er, schämt er sich nicht. Dieses Evangelium verkündigt er, obwohl es für viele eine Torheit ist und für viele ein Ärgernis ist. Viele ärgern sich darüber. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die Heiden, für die ist das eine Dummheit. Wie kann Tod die Lösung für irgendetwas sein? Wie soll das funktionieren? Das ist eine Torheit, eine Dummheit. Diese Botschaft ist keine Lösung. Für die Religiösen, vor allem für die Juden, aber nicht nur für die Juden, für alle Religiösen und die an das Gesetz sich klammern und das Gesetz lieben, ist es ein Ärgernis, ein absolutes Ärgernis. Sie stoßen sich daran, an den Gedanken, Gott wird Mensch, um sterben zu müssen, um uns dann von dem Tod und von dem Gesetz und von dem Fleisch befreien zu können. Vor allem von dem Gesetz befreit. Das ist ein absolutes Ärgernis. Dafür wurde Paulus gesteinigt und ausgepeitscht und verfolgt, weil er gesagt hat, Jesus Christus hat uns befreit von der Macht, beziehungsweise von der Herrschaft des Gesetzes. Dafür wurde er gehasst, für diese Botschaft. Weil das löst was aus, wie befreit von dem Gesetz. Das Gesetz ist doch von Gott. Das Gesetz ist doch gut, ist doch von Gott gegeben. Wir können das nicht einfach sagen, das gilt uns nicht mehr. Und die ganze Angst, die damit kommt, dann werden sie doch in Sünde leben und tun, was sie wollen. Das Evangelium ist aber, dessen Paulus sich nicht schämt, Kapitel 1, Vers 16 sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft, für wen? Für jeden Glaubenden. Dieses Evangelium, das Gott uns befreit hat von der Macht der Sünde, von der Herrschaft des Gesetzes und von dem Fluch des Fleisches oder von der Schwachheit des Fleisches, es ist jedem, der das glaubt, das wird denen zu Kraft. Die das nicht glauben, wird es keine Kraft. Kraftlos. Für die, die diese Botschaft glauben, dieses Evangelium wird ihnen zum Kraft in ihrem Leben. Für wen? Er sagt, für all die Glauben, wer sind die Glaubenden? Juden und Heiden. Alle, gibt keinen Unterschied vor Gott, jedem gilt das. Und dann sagt er, was ist der Inhalt dieses Evangeliums? Gottes Gerechtigkeit wird offenbart aus Glauben zu Glauben. Wie wird man vor Gott gerecht? Das ist die gute Nachricht. Nicht mehr durch das Halten des Gesetzes, sondern allein aus Glauben, dass Gott mich rechtfertigt. Und zwar wie? Aus Glauben. Aus Glauben zu Glauben. Das heißt, wir beginnen mit Glauben und wie wollen wir vollenden? Durch Glauben. Wir beginnen nicht im Glauben an das Evangelium, Jesus ist für mich gestorben und dann müssen wir aber noch etwas tun, damit wir auch das Ziel erreichen. Dann müssen wir trotzdem noch das Gesetz halten, außer Sabbat, weil das ist ja für die Juden. Aber alle anderen Gebote, ja, müssen wir schon halten, sonst kommen wir nicht am Ziel an, werden wir nicht gerettet. Also, den Anfang liegt an Gott, das Vollenden liegt aber in uns. Das ist nicht Evangelium. Das ist nicht Evangelium. Die gute Nachricht, aus Glauben zu Glauben, aus Glauben durch Glauben, alles allein aus Glauben. Und Paulus sagt, das ist Gottes Kraft, das ist das Evangelium, wessen sich nicht schämt. Warum schreibt er das? Ja, weil er permanent dafür verlästert wird, dass er sowas predigt, dass er sowas lehrt. Überall wurde er angegriffen für diese Lehre. So entfaltet dieses Evangelium und Kapitel 3, 21 sagt er Folgendes. Das ist ein wunderbarer Vers. Kapitel 3, 21, im Römerbrief, kleine Wiederholung für euch, gell? Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Seht ihr das? Jetzt aber, mit dem Kommen des Evangeliums, mit dem Kommen Jesu Christi, jetzt aber, wie werden wir vor Gott gerechtfertigt? Ohne Gesetz. Steht es da? Zumindest an der Wand steht es da. So, ihr müsst nicht mir glauben, sondern dem Wort Gottes glauben. Denn nur so werden wir gerettet. Das ist rettender Glaube. Wenn wir das glauben, was das Wort Gottes sagt. Hier steht, wir werden gerechtfertigt ohne Gesetz. Ohne Gesetz. Die Rechtfertigung kommt nicht durch das Halten des Gesetzes. Ohne Gesetz. Und dann schreibt er, offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ja, was ist denn das Gesetz? Wozu brauchen wir das Gesetz? Das Gesetz sagt uns, ja, das ist wahr. Das Gesetz bezeugt, dass Gott allein aus Glauben gerechtfertigt. Das ist, was Paulus sagt. Das Alte Testament ist dazu da, und das Gesetz im Alten Testament ist uns dazu da, damit wir verstehen von Anfang an, dass Gottes Plan immer war, aus Grund von Glauben Menschen zu retten, nicht von Werken. Das ist die Botschaft. Wer das Alte Testament liest und die Gnade Gottes in ihm nicht findet, hat das Alte Testament nicht verstanden. Wenn er sagt, im Alten Testament ist Gott des Zorns und des Gerichts und des Blutes und der Opfer und des Gesetzes, aber im Neuen Testament der Liebe, der Gnade, dann hat er Gott nicht verstanden. Denn ist Gott ein Gott, der sich wandelt? Ist ein Gott, der tausende von Jahren so ist und dann ändert sich und dann ist er die nächsten 2000 Jahre anders? Ist das unser Verständnis von Gott? Bei ihm ist kein Wechsel des Schattens, des Lichts und des Schattens. Er ändert sich nicht. Er wird dann nicht irgendwann mal sagen, jetzt bin ich anders. Jetzt handle ich anders. Er ist immer dasselbe. Er ist immer dasselbe und er bleibt dasselbe. Und er handelt immer nach seinen Übereinstimmungen mit seinem Wesen. Und das ist ein unverändertes Wesen. Er bleibt so. Das ist doch die gute Nachricht. Gott verändert sich nicht. Er sagt nicht, heute mir, ich habe dich erlöst, du bist mein. Und morgen, tut mir leid, was interessiert mich das, was ich gestern zu dir gesagt habe? Das wäre doch furchtbar, oder? Welchen Grund hätten wir, wenn wir auf die Verheißungen uns nicht berufen können, die Gott uns gegeben hat? Gott ist nicht veränderbar, Gott verändert sich nicht. Also, Paulus sagt, das Gesetz oder bestätigt nur, dass Gott allein aus Glauben rechtfertigt wird. Jetzt ist aber ohne Gesetz wird man von Gott gerechtfertigt. Und das entfaltet er. Und in Kapitel 4 bringt er diesen herrlichen Illustration, die herrliche Illustration von Abraham, dass es ohne Gesetz ist. Er zeigt es auf. Ich mache es wirklich, damit ich zu Kapitel 7 komme, ganz schnell. Er zeigt auf in den ersten 12 Versen, allein aus Glauben und nicht aus Werken. Er sagt, wie hat Gott Abraham rechtfertigt? Aus Werken oder aus Glauben? Klar, Abraham könnte sich auf etwas rühmen. Schließlich hat er den Sohn geopfert, schließlich ist er gegangen, schließlich hat er in Zelten gelebt. Er könnte sich schon auf die Schulter kloppen und man sagt, wow, doch, Abraham war doch ein Held. Und Abraham sagt, nein. Er kann sich bei den Menschen rühmen und Menschen können anschauen und sagen, oh, macht's wie Abraham, toller, gehorsamer Mann. Aber vor Gott könnte er sich nicht rühmen. Vor Gott gibt es da nichts, wo wir sagen, ja, okay, Abraham, das hat gereicht. Und darum schlussfolgert er, Abraham wurde aus Glauben gerechtfertigt, nicht aus Werken. Das sind die ersten 12 Verse in Kapitel 4. Dann geht er weiter in Verse 13 bis 17 und sagt, er wurde aus Gnade rechtfertigt und nicht aus Gesetz. Und das ist wichtig, Gnade oder Gesetz. Man kann nicht beides, Gnade und Gesetz. Entweder ist es Gnade oder ist es Gesetz. Gnade bedeutet, ich bekomme etwas unverdient. Und Gesetz bedeutet, ich bekomme das verdient, was ich gemacht habe. Habe ich das Gesetz gehalten? Dann bekomme ich dementsprechend etwas. Bin ich den Richtschnur gefolgt, dann bekomme ich etwas. Habe ich 9 Gebote gehalten, kriege ich Lohn für 9 Gebote. Habe ich ein Gebot gebrochen, kriege ich Lohn für das Brechen eines Gebotes. Und was bringt das mir? Den Tod. Was bringen mir dann die neuen Gebote, das Halt der neuen Gebote? So, entweder ist es Gesetz oder ist es Gnade. Aber beides geht nicht zusammen. Die Verse 13 bis 17 erklärt Paulus und sagt, ich lese vielleicht ab Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Wenn jemand auf das Gesetz pocht, dann ist die ganze Verheißung weg. Und es gibt keine Erben. Dann war es das. Vers 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Ungern lese ich diesen Namen hier. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Aber wo kein Gesetz ist, und jetzt schaut mal, aber wo kein Gesetz ist, da ist keine Übertretung. Wo kein Gesetz ist, ist keine Übertretung. Was bringt uns dazu, permanent zu sündigen? Die Macht der Sünde, richtig? Die Macht der Sünde. Wer herrscht über diese Macht der Sünde? Der Teufel. Aber was braucht die Sünde, um uns zum Fall zu bringen? Ein Gesetz, ein Gebot. Aber wo kein Gebot ist, da kann die Sünde nicht kommen und sagen, oh Willi, komm, brech mal. Sie hat ja nichts, wo sie mich verführen könnte, oder? Das heißt, zuerst müssen wir von dieser Macht befreit werden, dass wir auf sie nicht hören müssen. Das haben wir uns angeschaut. Aber damit ist das Problem noch nicht geklärt. Die Sünde ist dadurch nicht tot. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wir müssen so tun, als ob wir ihr nicht gehören vom rechtmäßigen Stand. Aber sie ist doch noch existierend, oder? Die ist noch da. Die Sünde ist noch in der Welt. Die ist noch nicht vernichtet. Sie wirkt noch und zieht uns und überredet uns. Und das Mittel und das Werkzeug, damit sie uns zum Fall bringt, der Kinder Gottes, ist was? Das Gesetz. Je mehr Gesetze, umso mehr Brüche vom Gesetz. Je mehr Gesetz, umso mehr bekommt die Sünde Angriffsfläche, umso mehr bekommt die Sünde Macht, uns zu verführen und uns zu Fall zu bringen. Damit die Sünde nicht über uns herrscht, was muss passieren? Ganz wenig Gesetz. Nein, kein Gesetz. Und ich weiß, ich sehe förmlich die Gedanken aufsteigen, gut, dass sie zum Himmel, zu Gott, wie kein Gesetz? Sind wir dann Gesetzlose? Paulus würde sagen, das sei ferne. Aber das ist dann die nächste Predigt über das Fleisch. Das hat was mit unserem Fleisch zu tun. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir das glauben. Genauso wie wir glauben, dass wir der Macht der Sünde gestorben sind. Wenn das nicht glaubt, wird permanent unter ihrer Herrschaft leben. Wer nicht glaubt, dass er der Herrschaft des Gesetzes gestorben ist, wird sich permanent schuldig fühlen, permanent gezwungen sein und sich permanent das Gesetz zu halten. Und er wird bitterlich scheitern. Und die Sünde wird über ihn herrschen, obwohl er hier eigentlich schon längst in Jesus Christus abgestorben ist. So, es ist absolut wichtig, dass wir das verstehen, dass wo kein Gesetz ist, auch die Sünde nicht wirken kann. Weil die Sünde braucht das Gesetz, um uns zu verführen, um uns zum Fall zu bringen. Also Kapitel 4, Verse 13 bis 17 sagen uns, Abraham wurde nicht durch das Gesetz gerechtfertigt, nein, allein aus Gnade. Gott hat es ihm geschenkt, obwohl er es permanent verbockt hat. Wisst ihr, dass Abraham es permanent verbockt hat? Gott hat gesagt, geh hinaus aus deinem Vaterland. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat, bis er gegangen ist? Nicht sofort. Erst ist dein Bruder gestorben, dann hat dein Papa ihn genommen und gesagt, jetzt los, lass uns laufen. Dann sind sie losgegangen und kamen nach Haran. Und dort blieb er so viele Jahre, dass er da sich Reichtümer angeschafft hat. Und dann sprach Gott zum zweiten Mal zu ihm in Haran und sagt, Abraham, los geht's. Geh, verlasse deine Familie und geh. Und wisst ihr, was er macht? Er geht, aber er nimmt Lot mit. Ja, ist das Familie verlassen? Hat er nicht gemacht. Das ist nicht gehorsam. Da ist er gegangen mit Lot. Und das Problem war eindeutig, oder? Lot vermehrte sich, Abraham vermehrte sich. Es gab Spannungen. Und dann sagt Abraham ganz demütig, Lot, wähle du und ich wähle auch. Ich nehme das Gegenteil von dir. Ganz demütig, gell? Das ist Konfliktlösung. Mach's wie Abraham. Lass den anderen wählen, das Gute, und nimm halt das Schlechte. Ganz demütig. Das ist aber, wem die gehen auf den Berg und Lot guckt sich an und was sucht Lot sich aus? Das Bessere natürlich. Was war das Bessere? Welches Land war das? Das Land Kanaan. Aber wem hat es Gott verheißen? Abraham. Wisst ihr, was der Abraham macht? Sagt, hier, dann nimm halt meine Verheißung. Daraufhin sagt Gott, nein, Abraham, schau dich um. Dir gebe ich dieses ganze Land. Nicht Lot, dir. Ah, okay. Und dann Hungersnot. Und dann gehen sie nach Ägypten. Oh Mann, die werden mich umbringen. Frau, du bist viel zu schön. Die wollen dich heiraten, ich bin dein Mann, die werden mich umbringen. Überlegt mal, was für ein Menschenbild Abraham hatte. Die bösen Menschen, die werden mich töten für dich. Und Frau, lüg bitte für mich, damit ich am Leben bleibe. Wow. Lüg für mich. Nicht nur, lüg für mich, geh und heirate einen anderen. Aber Hauptsache, ich lebe. Das ist aber echt Hingabe. Echte Liebe. Echter Glaube, gell? Und dann gibt Abraham seine Frau auf. Gott muss eingreifen, sagt Abraham. Weißt du, was das für welche Frau das ist? Von ihr kommt der Nachkomme. Ich habe doch dieser Frau und dir ein Nachkommen verheißen. Nicht vom Pharao und dieser Frau, von dir. Und Gott greift so ein, dass der Pharao echt Angst bekommt, sie zurückgibt. Passiert das noch einmal? Und noch einmal. Ja, wo ist das? Wie sieht das aus? Findet ihr ein Werk bei Abraham und sagt, jawohl. Da verstehen wir, warum es heißt, aus Gnade. Aus Gnade hat es Gott mit Abraham gemacht, nicht weil er so toll war. Kennt ihr das Lied? Geh, Abraham, geh, mach dich auf den Weg. Wenn wir immer denken, ja, mach's wie Abraham, mach's wie David, dann scheitern wir, weil die waren genauso gescheitert wie wir. Es ist pure Gnade Gottes. Pure Gnade Gottes. Warum? Weil Gott in den Schwachen mächtig ist. Das ist die letzte Verse 18 bis 25. Es ist nämlich Gottes Kraft und nicht die menschliche Kraft. Es war nicht die Kraft von Abraham, es ist Gottes Kraft. Das sind die letzten Verse. So entfaltet Paulus und sagt, Freunde, es war schon immer so. Es war schon im Alten Testament so. Das Gesetz bezeugt das, dass man nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden kann. Und bringt uns ein super Beispiel dafür. Und das reicht ihm nicht. Er geht nochmal zurück und sagt, okay, lass uns mal das verstehen. Wie verhält sich Gnade, Gesetz, Sünde, Fleisch, wie verhält sich das Ganze? Und dann muss er zurück und sagt, wir müssen nochmal komplett zurück. Und zwar zu Anfang der Bibel, wir müssen zu Adam. Wie kam überhaupt die Sünde eigentlich in die Welt? Das ist Kapitel 5 im Römerbrief, ab Vers 12. Ich lese bis Vers 14. Kapitel 5, Vers 12 bis 14. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Jetzt müssen wir es absolut verstehen. Wie kam die Sünde in die Welt? Als Gott die Welt geschaffen hat, war die Sünde nicht in der Welt. Ab wann konnte der Teufel die Eva und den Adam verführen? Ab wann? Erst als Gott ein Gebot gegeben hat, nämlich nicht von dem Baum zu essen. Gäbe es dieses Gebot nicht, hätte der Teufel und die Macht der Sünde keine Gelegenheit, Adam und Eva zu versuchen, oder? Weil ja das heißt ja nicht, dass die Sünde es nicht gibt. Sie war noch nicht in der Welt, sie hat die Kontrolle noch nicht über die Menschen gehabt, sie war im Himmel, nämlich bei dem Teufel und bei den gefallenen Dämonen. Das klingt krass, gell? Weil sie war noch nie in der Welt und erst durch ein Gebot hat die Sünde die Gelegenheit bekommen, den Menschen zu verführen. Mensch, hätte doch Gott dieses Gebot nicht gegeben. Dann wären wir verschont, oder? Dazu kommen wir. Das ist das Geheimnis. Das müssen wir gut verstehen und gut erforschen. Also kam die Sünde durch das Gebot. Und durch diese Sünde, dann die Sünde zu allen Menschen, weil sie dann alle gesündigt haben. Das ist die Erbsünde. Da gibt es keinen Menschen, seitdem der gut ist. Keiner, der nach Gott sucht. Keiner, der nach Gott fragt. Es ist nicht so, dass der Mensch auf einem verdorbenen Boden ist. Der Mensch ist verdorben. Der Mensch ist verdorben. Und darum kann der Mensch nicht aus sich selbst sagen, ich will Gott, ich hasse Sünde, ich liebe Heiligkeit, ich will glauben, ich will gerettet werden. Absolut unmöglich, weil er durch und durch verdorben ist. Das ist so grundlegend. Wenn man aber da, und das lehren nicht wenige, es gibt noch etwas im Menschen, das nach Gott sucht. Die Erde ist verdorben, nicht der Mensch. Da kommt man schief raus. Aber der Punkt ist der, so kam die Sünde in die Welt. Und was hat Gott mit Adam und Eva gemacht? Er hat sie hinausgetrieben aus dem Paradies, oder? Aus dem Garten Eden. So, und ich lese Vers 13. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Aber, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Bis zu welchem Gesetz? Bis zu den 10 Geboten war Sünde in der Welt. Aber was ist zwischen, in der Zeit zwischen Garten Eden und den 10 Geboten? Da gab es kein Gesetz, oder? Das heißt, da gab es keine Zurechnung der Sünde. Aber bedeutet, dass es keine Sünde gab? Bedeutet das, dass die Menschen sündlos waren und kein Problem hatten? Sünde war ja da. Der Tod herrschte über sie. Nur hat man das nicht gesehen. Man hat das nicht gesehen, dass sie durch und durch sündig sind. Warum? Weil es ja kein Gebot gab, das sie übertreten konnten. Und darum sah es alles schön aus und alles wunderbar und die Menschen gut nach ihren Maßstäben. Weil der Maßstab, der die Sünde offenbarte, nicht da war. Paulus schreibt Folgendes. Ich lese, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, Vers 14. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der gleichen der Übertretung Adams, der ein Bild auf den Zukünftigen ist, Jesus. Freunde, das ist jetzt wichtig zu verstehen. Ich hoffe, ich verliere euch hier nicht. Als Adam und Eva sündigten, hat Gott sie hinausgetrieben und sie waren nicht mehr an dem Ort, wo der Baum des Lebens und der Erkenntnis des Guten und Bösen stand, richtig? Durfte ein Mensch da wieder hinein? Da stand doch ein Engel. Das heißt, gab es irgendein Gebot, das sie hätten brechen können? Nein, gell? Sie konnten nicht zurückgehen und wieder vom Baum der Erkenntnis essen, oder? Das heißt, von Adam bis auf Gesetz gab es kein Gebot, kein Gesetz, weil vom Baum hätten sie nicht nochmal essen können. Und dann, warum aber das Gesetz? Warum aber das Gesetz? Kapitel 5, Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretungen zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Warum das Gesetz? Das Gesetz hat Gott daneben hinzugetan. Er hat das zusätzlich hinzugefügt. Das ist nicht die Hauptsache. Das ist nicht der Fokus. Das steht nicht im Zentrum. Das kam daneben dazu. Warum? Damit der Mensch überhaupt erkennt, ups, ich bin sündig. Ich bin verloren. Wie hat das Gott gemacht? Er hat den Menschen dazu verpflichtet, einen Bund geschlossen, dass er dazu verpflichtet ist, dieses Gesetz zu halten. Denn wenn er einen Bund nicht geschlossen hätte, wenn er ihn dazu nicht verpflichtet hätte, hätte das Gesetz nicht funktioniert. Versteht ihr, was ich meine? Nehmen wir mal an, ich würde sagen, ich will überführen euch von der Sünde. Ihr das merkt, ich gebe euch die Maßstäbe, aber ihr müsst sie gar nicht halten. Würde das funktionieren? Das würde kein Mensch von der Sünde überführen. Erst durch die Bindung an diesen Maßstab, erst durch die Bindung, durch einen Bund, macht verpflichtet es den Menschen, es zu tun. Und dadurch kam eigentlich das ganze Ausmaß der Sünde an die Oberfläche. Dadurch kam überhaupt die Erkenntnis und Verständnis, oh, ich bin durch und durch ein Sünder. Das hat so Gott gemacht. Er hat aus der ganzen Menschheit eine Probe rausgenommen. Die ganze Menschheit, der Menschenvölker, das ganze Menschenmeer ist verseucht und durch und durch sündig. Da ist Gott hingegangen und hat, können wir vorstellen, so einen Becher genommen, einmal reingeschöpft und diese Probe genommen. Und das ist Israel. Und hat anhand dieser Probe Israel eine Analyse gemacht. Wie verdorben ist der Mensch? Und der Maßstab an diese Probe ist das Gesetz. Er gibt Israel dieses Gesetz, dieses Gebot. Und sagt, jetzt macht's. Und dann versuchen sie es zu machen und kriegen es nicht hin. Und erweisen sich als überaus sündig, sündiger als alle Nationen sogar, sagt Gott. Warum? Damit man sieht, wie verdorben der Mensch ist. Israel war eine Probe Gottes. Stellvertretend für die ganze Menschheit, stellvertretend für die ganze Schöpfung. Das Gesetz, mit wem hat Gott das Gesetz geschlossen? Mit dir? Mit wem hat Gott das Gesetz geschlossen, die 10 Gebote? Mit Israel. Mit Israel. Warum nur mit Israel? Warum hat Gott die 10 Gebote, das Gesetz, nicht mit der ganzen Welt geschlossen? Weil Israel ein Beispiel ist. Weil Israel eine Gegenstandslektion ist. Weil an Israel sollte die ganze Menschheit erkennen, sie ist durch und durch verdorben. Durch und durch unter der Macht, unter der Herrschaft der Sünde. Das Gesetz führt das erst vor. Es bringt es an die Oberfläche. Es bringt es an die Oberfläche. Weil der Mensch nicht mehr permanent von dem Baum der Erkenntnis des Guten essen konnte und somit sich permanent als sündig erwiese. Er hatte keinen Zugang. Hat es einen neuen Maßstab geben müssen, einen neuen Prüfstein, an dem die Schwachheit offenbart wird. Und da sind 2 Tafeln, an denen wird das deutlich gemacht. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 7. Der Punkt ist jetzt der, das Gesetz ist gegeben und verbindlich durch den Bund geschlossen, das unsere Sündhaftigkeit überführt und unseren Todesurteil eigentlich bestätigt. Jetzt ist die Frage, können wir jetzt einfach dann so sagen, ja okay, dann gilt es uns einfach jetzt nicht mehr. Können wir einfach so sagen, ja, jetzt wissen wir es, also lassen wir es einfach beiseite. Denn der Bund ist geschlossen. Der Bund ist versiegelt. Der Bund ist ratifiziert. Man kann ihn nicht einfach aufheben, denn Himmel und Erde werden vergehen. Aber das Gesetz wird immer bleiben, bis ins letzte Jotte. Das Gesetz wird nicht vergehen, die Gebote Gottes werden nicht vergehen. Die sind ewig. Wie kommen wir frei von diesem Maßstab? Wie kommen wir frei von dem, das uns eigentlich gezeigt hat, wir sind verdorben? Wie kommen wir frei von dem, was der Teufel braucht, um uns permanent zum Fall zu bringen? Wir können nicht sagen, ich halte es einfach nicht, oder? Es gibt nur eine Möglichkeit. Kapitel 7, Vers 1. Oder wisst ihr nicht? Das ist etwas, was wir absolut wissen müssen. Wir müssen da fest sein. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, die verstehen das Wesen vom Gesetz, die verstehen die Gesetzmäßigkeiten. Er sagt, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Um frei zu werden vom Gesetz, was muss passieren? Sterben. Du kannst nur durch Tod von der Macht der Sünde, denn Sünde, Lohn ist der Tod. Du kannst von der Macht der Sünde nur durch Tod rauskommen. Und du kannst vom Gesetz auch nur durch den Tod rauskommen. Denn das Gesetz herrscht, solange man lebt. Man kann in den Lebzeiten nicht sagen, das Gesetz herrscht nicht mehr über mich. Der Maßstab ist, danke Gott, ich habe es verstanden, aber jetzt gilt es nicht mehr für mich. Du kannst es nicht sagen. Du hast kein Recht dazu. Gott wird dich verpflichten, binden an das Gesetz. Es gibt nur einen Weg, sterben. Aber Freunde, wenn wir sterben, dann war's das. Dann war's das. Wenn wir sterben, dann ist Sünde, Lohn, der Tod. Dann war's das. Dann sterben wir nicht nur den fleischlichen Tod, nicht nur den menschlichen, irdischen, körperlichen Tod, dann werden wir auch ewig tot sein. Das ist das Dilemma. Und jetzt kommt was Wunderbares. Ich erzähle das jetzt, die Verse, die ich gelesen habe, in eigenen Worten. Paulus erklärt das und sagt Folgendes. Ich mache euch eine Illustration. Ihr kennt doch das Verständnis vom Gesetz, auch in Bezug auf Heiraten. Wenn zwei sich eins werden, wenn sie einen Bund geschlossen haben, dann gehören sie einander und sind verschmolzen. Die darf man nicht trennen. Was Gott dann zusammengebracht hat, Mann und Frau, Gesetz und Volk, kann man nicht trennen, darfst du nicht trennen. Und solange beide leben, kannst du nicht trennen, oder? Ich hoffe, das gilt immer noch, so auch auf die Ehe. Und dann sagt Paulus so, das ist doch klar, aber wie kann, nehmen wir mal an, da gibt es einen Mann, der ist so perfektionistisch, dem fehlt jedes Staubkörnchen auf, dem fehlt jedes Krümmel auf dem Boden auf, jeder Krümmel, ja. Dem fällt auf, wenn du ein Körnchen Salz zu viel hineingetan hast oder zu wenig, die falsche Falte, in Bügelfalte in der Hose, Staub am Fenster, falscher Satz, falscher Gedanke, den du sogar denkst, all das fällt ihm auf. Ich hätte gerne mit so einem Mann verheiratet, ihr Frauen. Mühselig. Oder ihr Männer mit solchen Frauen. Auch nicht so einfach. Alles fällt auf. Und immer absolut korrekt. Also nicht schlecht in dem Sinne. Absolut korrekt. Wir nennen das perfektionistisch. Hundertprozentig perfektionistisch. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit so jemand verheiratet zu sein, befreundet zu sein? Ich sage jetzt bewusst verheiratet, gebunden. Das wäre, also das Haus, ich rede jetzt in Klischees, nach Menschenweise. Das Haus wäre sauber, die Frau wäre unglücklich. Das wäre eine Plage auf Dauer. Das wäre eine Last auf Dauer. Dieser Mann ist das Gesetz. Es ist perfekt. Es ist vollkommen. Es ist gerecht und es ist gut. Das Problem ist, das ist eine absolute Last für denjenigen, der an diesen Bund geht. Er kann es so, will er sich bemühen, kommt nach Hause, putzt, macht alles, arbeitet daneben her, alles ist gekocht, gemacht. Kommt das Gesetz und sagt, da im Bad habe ich was entdeckt. Ah! Mann, aber guck mal, ja, ist schön und gut, das hast du gut gemacht. 99% reichen nicht. Wie reichen nicht? Reichen nicht. Keine gute Frau. Kein guter Mann. Das ist das Gesetz. Also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann mal die Frau sagt, Schnauze voll. Ich will einen anderen Mann. Ich will einen anderen Mann. Ich will die Scheidung. Aber geht das? Darf sie sich scheiden? Nein, selbst dann nicht. Nicht scheiden. Es sei denn, die Bibel sagt, Gottes Wort gesagt, bis der Tod euch scheidet. Das ist die Lösung. Der Punkt ist der. Der ist einfach nicht tot zu kriegen. So, sie kann warten, bis der stirbt. Aber dann hat sie später auch nicht viel vom Heiraten. Dann ist sie genau so alt und sagt, ach komm, die 2 Jahre, die überlebe ich auch so. So, der Mann einfach stirbt nicht, weil das Gesetz vergeht nicht. Das ist ewig, er stirbt nicht. So ist die Frau gebunden an das Gesetz und kann ihn nicht loswerden. Überleg mal, was für eine Tragödie. Oh, gibt es eine Hoffnung? Gibt es keine Hoffnung für diese Frau? Und sie wird nie lächeln, die wird sie nie lächeln sehen. Sie wird immer traurig dahergehen, so ein Gesicht. Und dann wird sie sagen, du Mensch, du hast doch einen perfekten Mann. Ja, kannst gerne haben. Geht die gerne ab. Sei doch froh. Perfekten Mann. Sie wird immer traurig sein. So, irgendwann mal in der Nacht, mit den Tränen, in der Verzweiflung, kommt die glorreiche Idee. Nur wenn der nicht stirbt, dann muss ich sterben. Warum? Weil sie ein paar Tage vorher auf dem Markt einen anderen kennengelernt hat. Ah, da war jemand da und hat gesagt, ey, ich habe eine gute Nachricht, ich kenne da jemanden, der wäre toll. Weißt du was? Das Geniale an diesem Mann ist, er ist perfekt. Und mit Perfekten will ich nichts zu tun haben. Doch warte, er ist perfekt. Aber weißt du was? Er ist nicht so perfekt wie deiner. Er ist nicht nur perfekt und sagt einfach dir diesen Maßstab. Er macht das. Er putzt und kocht und er hilft dir dabei. Er hilft dir bei allen diesen Dingen. Er ist bei dir und gibt dir Kraft und ermutigt dich. Und wenn du versagst, sagt er, ich bin barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Güte. Das wäre, und so einen Mann hätte ich gern.
und die erzählt all von dieser guten Nachricht, von diesem guten Mann. Und die sagt, Mensch, aber ich bin schon verheiratet, wieso? Ich hätte so gern diesen Mann. Und dann grübelt sie nachts mit Tränen, verzweifelt, wie komme ich da raus? Und dann ist die Lösung, sterben, ich kann nur raus. Aber wenn ich sterbe, dann kann ich ihn nicht mehr heiraten. Wenn ich tot bin, dann bringt dieser Mann mir auch nichts. Und in dieser Verzweiflung, in diesen Überlegungen, klopft es ans Fenster, Steinchen fliegen. Und dann steht dieser Mann da unten, sagt, komm mal, ganz gefährlich. Und dann hört sie hin und sagt, weißt du was, ich will dich auch heiraten. Und die sind noch glücklich und noch zugleich trauriger. Er sagt, das ist unmöglich. Er sagt, ich habe einen Weg gefunden, eine gute Nachricht. Ich habe für dich ein Evangelium. Was? Ich werde für dich sterben. Du musst nicht sterben. Ich sterbe an deiner Stelle. Weißt du, was das Gute ist? Wenn ich sterbe, ich kann wieder auferstehen. Und dann können wir heiraten. Dann bist du meine Verlobte. Und dann komme ich und hole dich und dann machen wir ein großes Hochzeitsfest, ein Mahl. Da bist du eine Braut und ich werde dich perfekt schmücken. Ich werde dich so perfekt vorbereiten. Ich werde es machen. Ich werde dich heiligen und werde dich reinigen. Ich werde dich schöne Kleider anziehen. Ich werde dich schmücken mit aller Herrlichkeit. Das werde ich für dich tun. Oh, bitte stirb für mich. Mach ich. Mach ich. So stirbt dieser Mann stellvertretend für diese Frau, um sie zu befreien von diesem anderen Mann, nämlich dem Gesetz. Jesus ist dieser andere Mann. Und die Bibel sagt, wer in Christus ist, ist mit ihm gestorben. Ist mit ihm gestorben. Nicht nur der Macht der Sünde, er ist diesem herrischen, bestimmenden, perfektionistischen Gesetz gestorben, unter das sie permanent gebunden war. Wir sind mit Christus gestorben, damit wir einem anderen, ich lese euch Kapitel 7, Vers 4, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus. So wichtig nochmal, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet. Ja, wie? Durch den Leib des Christus. Wir sind mit Christus mitgestorben. Freunde, darf ich nochmal fragen, glaubst du das? Glückselig alle, die ihre Taufkarten vor Augen haben und draufschauen können, da gibt es ein Datum, da bin ich gestorben. Glückselig all die, die dieses Zeugnis im Herzen haben, ich habe das bezeugt, ich glaube das. Das ist rettender Glaube. Du kannst nicht gerettet werden, wenn du immer noch unter dem Gesetz bist. Du kannst nicht gerettet werden und immer noch unter der Macht der Sünde bist. Nur, wenn du in Christus der Macht der Sünde und dem Gesetz gestorben bist, dann bist du frei. Sonst bist du Sklave. Sklave von der Sünde und Sklave vom Gesetz. Und ob du oder willst oder nicht, musst du es halten. Und das sagt auch Paulus. Er beschreibt ab Vers 14 dieses Dilemma. Er schreibt nicht von einem Christen, Freunde, so sehr wir kämpfen. Römer 7, 14 bis 25 beschreibt nicht einen Kampf von einem Christen. Das ist eine Ausrede, die wir gerne nehmen. Es steht ja in der Bibel, dass wir fallen und dass wir nicht das tun, was wir nicht wollen. Dass wir das tun, was wir nicht wollen. So rum. Das sagt Paulus hier nicht. Aus mehreren Gründen. Schaut mal Vers 5, Kapitel 7, Vers 5. Er sagt Folgendes. Denn als wir im Fleisch waren, steht da. Nicht als wir im Fleisch sind. Wir waren im Fleisch, als wir nämlich noch quicklebendig waren. Als wir nicht gestorben sind mit Christus, waren wir im Fleisch. Was das Fleisch bedeutet und so weiter in der nächsten Predigt. Und jetzt schaut mal Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Liebe Freunde, gib mir bitte Rechenschaft. Ist ein Christ unter die Sünde verkauft und ist er fleischlich? Ist das, was die Bibel sagt? Haben wir nicht gelernt, dass der Mensch von der Macht der Sünde befreit worden ist? Paulus spricht hier nicht von einem Christ, er spricht von einem Menschen, der mit seinem Verstand, mit seiner Ratio sagt, ich finde gut das Gesetz, der religiös ist, wie ein Jude oder ein Katholik oder ein Christ, evangelisch, katholisch, baptistisch, spielt keine Rolle, der von Kindheit in diesen Dingen aufgewachsen ist, der mit diesen Dingen konfrontiert ist, der diese Dinge gelernt hat, der vom Verstand sagt, ja, stehlen ist nicht gut, lügen ist nicht gut, all das verstehe ich. Und er denkt, oh, ja, das sollte ich vielleicht auch mal nicht tun oder tun. Aber er merkt, er kann es nicht. Es ist ein nicht wiedergeborener Mensch, einer, der noch gefangen ist in der Macht der Sünde und der Herrschaft des Gesetzes und der Schwachheit des Fleisches. Und obwohl er will, kann er nicht. Die ganze Diskussion um die Erwählungsfrage, die uns auch hier immer wieder durch die Reihen geht, die ganze Diskussion um die Souveränitätslehre, wie viel hat der Mensch freien Willen? Ja, nein. Freunde, wir haben einen falschen Blick. Es ist nicht die Frage von freien Willen, ja oder nein. Es ist die Frage von können oder nicht können. Haben wir einen freien Willen? Aber selbstverständlich, wer will, steh auf und geh. Ist halt peinlich, aber können wir machen. Das Problem ist nicht, ob wir wollen oder nicht. Wir wollen das Problem, ob wir können oder nicht. Du kannst wollen, wie viel du willst. Wenn Gott das Können nicht schenkt, dann war es das. Das ist das Problem, das Nicht-Können. Und das liegt in der Verdorbenheit des Menschen, in dem Verkauftsein des Menschen, in der Bindung durch einen Bund, durch an das Gesetz des Menschen. Das ist das Problem. Nicht-Können, nicht-Nicht-Wollen. Wollen, wollen viele. Aber Können, das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Und bei der ganzen Diskussion, wenn man das aus den Augen verliert, dann kann man die ganze Sache nicht richtig beurteilen. So beschreibt Paulus einen Menschen, der nicht kann, obwohl er will. Und dann sagt er, ich elender Mensch, ich will die ganze Zeit, krieg's nicht hin. Und dann schreit er diesen Vers, schaut mal, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes, von diesem Leib, der unter den Tod verkauft worden ist. Wer wird mich erlösen? Das ist der Ruf der Buße. Das ist der Ruf der Buße, der Erkenntnis, ich bin verloren, weil ich, obwohl ich will, es nicht kann. Er sich sogar zur Erkenntnis kommt, ich will, aber ich kann nicht. Und dann kommt das Evangelium. Paulus sagt, ich danke Gott. Ich preise Gott. Warum? Weil er ein neues Evangelium, eine gute Nachricht, einen neuen Weg bereitet hat. Nämlich, ich danke Gott, wie? Durch Jesus Christus, unserem Herrn. Warum? Weil er mich als mein zukünftiger Bräutigam, das Lamm Gottes, durch seinen Tod von der Herrschaft des Gesetzes, er macht das Gesetz und der Herrschaft des von der Macht der Sünde und der Herrschaft des Gesetzes freigekauft, erlöst hat durch seinen Tod. Ich musste nicht sterben. Ich musste nicht sterben. Und wisst ihr was? Ich werde nicht sterben. Denn obwohl ich sterbe körperlich, werde ich ewig leben. Das ist eine gute Nachricht. Ich weiß nicht. Ich gucke in die Gesichter. Ich sehe nur manche sich freuen. Ich hoffe, es liegt nicht an der Zeit, dass die Zeit eure Freude unterdrückt. Ich darf dich fragen, glaubst du das? Glaubst du das, dass du dem Gesetz gestorben bist? Oder denkst du ja, nur ein paar Gesetzen, den ritualen Gesetzen bin ich gestorben, aber den mosaischen, also die auf den Tafeln geschrieben, die muss ich noch halten. Glaubst du das wirklich? Denn das ist der Glaube, der dir zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Wenn du das nicht glaubst, dann gilt der Maßstab noch für dich. Und dann wirst du nach dem auch beurteilt werden. Ich möchte euch bewusst 2 Wochen lang jetzt, bis die nächste Predigt, mit diesem Glauben nach Hause schicken und euch bitten, 2 Wochen lang darüber nachzudenken, glaube ich wirklich, dass ich dem Gesetz gestorben bin? Dass das Gesetz über mich keine Herrschaft aus. Glaube ich das? Und dann gucken, was es mit euch macht. Was löst es in euch aus? Und wenn es euch, in euch die Frage auflöst, ja wie, ja was mache ich dann, habe ich dann kein Gesetz und dann bin ich ein Gesetzloser, kann ich dann sündigen und passiert mir nichts, dann, wenn euch diese Fragen beschäftigen, dann lade ich euch zu der nächsten Predigt ein. Da wollen wir uns Kapitel 8 anschauen im Römerbrief. Denn das ist noch nicht fertig. Unser Problem ist noch nicht gelöst, wenn wir der Macht der Sünde gestorben sind und unter Herrschaft des Gesetzes. Damit ist unser Problem noch nicht gelöst. Warum? Weil wir immer noch im Fleisch sind. Dieses Problem muss Jesus auch noch lösen. Gute Nachricht, hat es schon getan. Die Frage ist, ob wir es glauben oder nicht. Die Frage, ob wir es kennen oder nicht. Und ich lade euch ein, dann, wie gesagt, in 2 Wochen über das nachzudenken und unseren Glauben darauf auszurichten. Wir beten. Ich bete euch dazu, aufzustehen. Vor unserem Herrn ist es wert. Wir hätten auch unsere Knie beugen können. Ich lade euch ein. Betet.